Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wortschritte. Praktisch zu einer Fortsetzung, denn heute ist wieder dabei
Christine Schettenhelm.
Ja, Christine, es ist noch gar nicht lange her, dass wir schon einen Wortgang gemacht haben hier am Wasserschloss Schloss Wittringen. Und jetzt gehen wir wieder, weil es ist eine Menge passiert bei dir in der kurzen Zeit im Grunde genommen.
Es ist eine Menge passiert und wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch abgeschlossen, ob du mich alles gefragt hattest, und ich hatte nur etwas geschmunzelt, weil ja noch so viel bevorstand, wovon ich schon wusste, aber du noch nicht.
Genau, Konfi-Freizeit und dann hast du dich auf den Jakobsweg gemacht.
Genau.
Und ja. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich so spannend, eine junge Frau auf dem Jakobsweg, da müssen wir noch eine Ausgabe machen. Und jetzt, da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt.
Also, los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eitz.
Habe Kerkeling hat mal gesagt, ich bin dann mal weg.
Mhm.
Ja.
Der war auch ganz schön lange weg, der Habe Kerkeling.
Wie lange warst du weg?
Ich war insgesamt gar nicht so lange weg. Es waren 10 Tage, von denen bin ich 8 Tage gewandert. Also gar nicht so eine lange Zeit. Aber ich glaube, es kommt auch da nicht auf die Zeit drauf an, sondern um das, was man vor Ort macht.
Ja. Was war denn überhaupt deine Motivation, dich auf den Jakobsweg zu begeben?
Es war tatsächlich nicht Habe Kerkeling, obwohl er für viele auf dem Jakobsweg ein Vorbild ist. Das hatte mich auch sehr überrascht, als ich vor Ort war und von vielen gehört habe, dass sie das Buch gelesen haben, gerade auch nicht aus Deutschland stammige. Das fand ich ganz, ganz spannend. Meine Motivation, auf den Jakobsweg zu gehen, die kam schon vor ein paar Jahren, als ich mich mal auf den Weg machen wollte, mich damals aber nicht ganz so getraut habe, alleine einfach irgendwo hinzureisen. Und dieses Jahr hatte das ganz gut in mein Jahr gepasst, was ich so ein bisschen unter einem Motto gestellt hatte. Und dachte, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, einfach mal loszugehen, um zu schauen, was einem so auf einem Weg begegnet. Sich einfach mal auch mit den eigenen Gedanken noch mal neu auseinanderzusetzen. Ja. Weil das geht ja im Alltag dann doch oft unter.
War es eher die Spiritualität oder war es auch der sportliche Gedanke, der dahinter steckt?
Für mich war es eher der spirituelle Gedanke dahinter, weil das Sportliche an sich war für mich jetzt nicht so das Problem. Aber ich glaube, so insgesamt, was ich von den Menschen vor Ort mitbekommen habe, sind es eher 10%, würde ich sagen, die das aufgrund des Glaubens machen oder vielleicht auch um ein bisschen den Sinn des Lebens zu suchen. Der Großteil macht das einfach nur als Wanderausflug oder vielleicht auch als eigene Aufgabe für sich selbst.
Herausforderung.
Mhm. So, ob man das auch wirklich so schafft, auch mit sich selber alleine zu sein, das ist ja auch schon eine Herausforderung.
Ohne Frage. Was ist denn das Besondere am Pilgern?
Ich glaube, das ist für jeden anders. Für mich war es besonders, weil man eben in der Natur ist, kaum Einflüsse hat von anderen. Also man läuft wirklich jeden Tag eine gewisse Kilometeranzahl. Und natürlich begegnet man da auch Menschen, aber am Ende bist du sehr, sehr viel in der Natur.
Ja.
Sehr viel mit dir selber. Hast keine Geräusche um dich herum. Kannst wirklich einmal zur Ruhe kommen. Und du hast vor allem die Möglichkeit, einfach wirklich einmal durchzuatmen.
Ja.
Du hast auch ein Ziel vor Augen, das ist natürlich auch immer sehr viel wert und du weißt, du kommst irgendwann an. Du musst nicht einfach nur wandern und bist ziellos in der Gegend unterwegs, sondern du kommst auch irgendwann an und ich glaube, das ist halt auch etwas sehr Schönes,
ja,
so auf hinzufiebern.
Wie viele Kilometer hast du denn so am Tag gemacht? Oder wie viele Schritte? Man zählt ja auch immer Schritte.
Ah, ich habe keine Schritte gezählt. Ich habe im Schnitt 30 bis 40 Kilometer am Tag gemacht.
Boah, schon fast ein Marathon.
Ja, also empfehlenswert sind immer so 25, das sagt man. Darum hatte ich auch 10 Tage eingeplant, waren insgesamt 250 Kilometer. Das hätte dann ganz gut hingehauen. Ich habe für mich aber selber auch gesagt, wenn ich merke, ich schaffe noch etwas oder ich fühle mich gerade gut beim Wandern, dann laufe ich auch weiter. Und dann habe ich meistens so 35 Kilometer im Schnitt gemacht.
Gut ab.
Das war schon ganz schön.
Ja. Welche Route bist du denn gegangen? Ich habe irgendwie gelesen, es gibt ganz verschiedene Routen, also auch vom Schwierigkeitsgrad her. Von wo bis wo?
Ich bin in Porto gestartet. Und in Porto gibt es 2 Wege. Du kannst einmal einen Küstenweg gehen oder den zentralen Weg. Und ich bin den zentralen Weg gelaufen. Einerseits wegen der Wetterlage und andererseits, weil der Küstenweg auch erst ein paar Jahre später entstanden ist. Und der Zentrale ist halt der ursprüngliche aus Portugal hinaus und war für mich irgendwie einleuchtender und dann bin ich nicht mehr abgeholt.
Und so ein Küstenweg kann ja auch schön
sein. So ein Küstenweg kann auch sehr schön sein, auf jeden Fall. Er ist ein bisschen touristischer.
Ah, okay.
Und der Zentrale ist halt wirklich auch durch die Berge noch hindurch.
Ja.
Das hat mich dann doch mehr abgeholt.
Wenn du jetzt täglich 35 Kilometer gelaufen bist, wie viel Blasenpflaster hast du denn verbraucht?
Insgesamt für die Woche? Das waren gar nicht so viel. Ich glaube, ich hatte 5.
Ach, das geht ja noch, das oder?
Ging. Ja, das ging. Ja. Ich hatte auch an den Füßen nicht so viele Probleme. Meine Probleme lagen eher in den Knien, aber weil die porbelastet sind. Und durch das Gepäck, was man jeden Tag irgendwo auch mit sich trägt, ging es für mich eher in die Knie als in die Füße.
Ja, wie viel Gepäck hattest du dabei in Kilogramm?
13. 13 ungefähr. Also ich glaube, ich hatte am Anfang 15 und dann habe ich irgendwann entschieden, diese Schuhe brauche ich nicht mehr.
Ach, hast du Ballast abgeworfen?
Und dann habe ich Ballast abgeworfen, weil es dann zu schwer wurde und ich das selber auch gemerkt habe. Und das ja auch, also für mich selber auch eine Herausforderung ist, nochmal selber auf den Körper zu achten und ja, nicht alles immer mitzunehmen, nur weil man es möchte, sondern auch nochmal so ein eigenes Körpergefühl da auch bekommt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, diese Stiefel brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt über diesen einen Hügel hinweg, der für mich nochmal so die größte Herausforderung auch war, weil ich keine Bergwanderin bin.
Ja.
Und die habe ich dann tatsächlich abgeworfen.
Okay. Aber wenn man jetzt sagt, man hat einen Rucksack dabei, man hat 13 Kilo dabei, dann hat man ja trotzdem für die 10 Tage nicht genug eigentlich dabei, oder?
Ja, aber das macht ja auch nichts aus. Also du musst da ja auch keine Modenschau machen auf dem Jakobsweg. Du brauchst ja eigentlich nur ein Outfit für tagsüber.
Ja.
Vielleicht noch abends etwas zum Umziehen. Vor Ort kannst du deine Sachen auch jederzeit waschen. Seife und Waschbecken gibt es in fast jeder Herberge. Und dann reicht das auch. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne am Jakobsweg, dass du eben nicht irgendwelchen Ansprüchen oder äußeren Anforderungen entsprechen musst, sondern du bist halt mit dir alleine. Und selbst wenn du anderen Pilgern begegnest, denen geht's ja genauso. Und
denen geht's genauso.
Und die riechen genauso und die sehen genauso aus wie du. Und am Ende zählt halt nur das, was du gerade im Kopf hast oder im Herzen hast und nicht, was du gerade anhast.
Ja, kannst du dich gut riechen?
Nach so einem langen Wandertag glaube ich nicht, nee. Ansonsten glaube ich schon, ja.
Bist du eher der Typ Stöpsel rein oder Stöpsel raus?
Ich bin eher Typ Stöpsel raus.
Das heißt also, du nimmst die Umgebung wahr, jetzt mit Musik die 35 Kilometer zu beriesen.
Ja, total. Also das war mir persönlich auch wichtig, weil ich das doch im Alltag nicht mache. Also ich höre schon ganz gerne Musik.
Ja.
Auch wenn ich jogge. Aber gerade bei dem Weg habe ich mir vorgenommen, das eben nicht zu machen, um mich halt wirklich auch nicht ablenken zu lassen.
Ja, also ich habe da manchmal überhaupt kein Verständnis dafür, wenn ich die Leute so sehe, die im Grunde gar nichts mitkriegen. Die hören nichts, die sehen nichts, womöglich riechen sie auch gar nichts mehr irgendwie. Das ist doch das Schöne, wenn wir jetzt hier herlaufen. Gut, jetzt habe ich Stöpsel im Ohr, weil ich dich ja hören muss. Aber das ist doch das Schöne, wenn man dieses Rauschen hat, man hat dieses Knacken der Blätter. Und wenn man das alles gar nicht hört, weil man da sich gerade mal eben pink auf die Ohren knallt, geht dann doch etwas verloren.
Total. Und ich denke auch, du hörst ja auch dich selber irgendwann nicht mehr. Also wenn du dich nur noch mit Musik betäubst, dann hast du auch oft keine Kapazitäten mehr, vielleicht über deine eigenen Gedanken nachzudenken.
Ja.
Weil dann hast du nur die Worte im Ohr, die gerade gesungen werden.
Ja.
Ich meine, so eine kleine meditative Musik ist ja auch was Feines. Das ist auch ganz schön, das kann auch hilfreich sein, aber
Gang der Wale.
Wenn man so in der Natur unterwegs ist, ist es dann doch auch ganz schön, das alles mitzuerleben.
Ja, finde ich auch. Und wenn du sonst joggst, was hörst du da für Musik?
Oh, das ist ganz gemischt. Ich höre viele 80er, 90er Musik.
Ah, okay.
Bisschen Rockmusik zwischendurch.
Ja, okay. Nun hast du bestimmt nicht unterwegs irgendwo im Zelt geschlafen, kann ich mir nicht vorstellen.
Das stimmt, genau. Ich bin jeden Abend in eine Herberge eingekehrt.
Muss man das vorher anmelden? Oder wie? Du musst ja deinen Weg dann planen im Grunde
genommen. Genau. Es gibt ja heutzutage ganz gute und nützliche Apps.
Ah, ja.
Da habe ich mir tatsächlich auch eine genommen, die ich ganz hilfreich fand, eben weil ich auch nicht in der Hauptsaison gefahren bin. Und
das heißt, dann sind nicht alle
offen. Und einfach um sicher zu gehen, in einem Ort zu landen, wo eine Herberge ist, die offen ist. Deswegen hatte ich einmal die App auch da geöffnet. Anmelden muss ich da nicht groß etwas. Wenn die offen ist, war da meistens auch genug Platz. In der Hauptsaison würde ich da schon vorher kurz anrufen mittags, um sicher zu gehen, dass die auch noch genug Platz haben. Aber etwas, was man vielleicht auch auf dem Weg lernt, ist, überall gibt es Möglichkeiten. Auch wenn du abends irgendwo ankommst und selbst wenn die Herberge voll ist, im ganzen Ort sind alle so herzlich und familiär. Ja. Auch da findest du im Notfall irgendwo ein Bett. Also es geht immer gut aus.
Ah, okay. Also man steht da nicht mitten auf der Kreuzung und weiß gar nicht mehr, wo man übernachten kann.
Ich glaube, das kann nicht passieren. Vielleicht braucht man da auch so ein bisschen die Perspektive, dass es immer gut ausgeht.
Wie war das Wetter unterwegs?
Gemischt. Also die ersten zwei Tage war sehr sonnig. Da bin ich in Top und T-Shirt gelaufen. Zwischendurch hatte ich dann aber auch so der starken Regen, dass wir uns auch unterstellen mussten. Das war dann auch etwas kühl. Da war ich froh, dass die Herberge abends einen Ofen hat, um meine Schuhe zu trocknen.
Ja, also das andere hattest du ja weggegeben.
Das andere hatte ich weggegeben, das ging dann nicht anders. Genau, also es war wirklich von Sonne bis Regen bis kalt, alles einmal dabei.
Okay. Ist das denn schlimm, wenn man nass wandert?
Nee. Also für mich ist es nicht schlimm, ich bin nicht aus Zucker, aber auch da gibt es ja immer gewisse Ansprüche, die vielleicht man dann auch mal in der Zeit runterschrauben kann.
Ja. Was war denn der absolute Luxusgegenstand, den du dabei hattest?
Absolute Luxusgegenstand? Oh, ich glaube, das war mein Schal.
Das war Luxus?
Das war also für mich.
Ja.
Weil ich hatte einen sehr, sehr großen Schal dabei, den ich auch als Decke hätte mitnehmen können. Also der war so groß, ich konnte mich damit auch gut wärmen abends, wenn es in der Herberge dann doch kühl wurde. Ich konnte den aber auch als Schal benutzen. Ich konnte den auch über den Kopf einmal so ziehen, wenn es mir zu kalt wurde. Das fand ich schon ganz gut. Weil so viele Luxusgegenstände hatte ich nicht dabei.
Das geht ja nicht bei 13 Kilogramm.
Das geht nicht. Und ein Handy würde ich jetzt nicht als Luxusgegenstand, weil das war in der Zeit vielleicht, also ist schon ein gutes Objekt, um das zu nutzen. Aber in der Zeit habe ich es gar nicht so intensiv gebraucht, außer um vielleicht mal mit anderen zu kommunizieren. Das fand ich dann auch immer ganz gut.
Ja. Du warst jetzt gut verplant oder du hast gut geplant. Wie hast du dich denn vorbereitet? Hallo.
Ich habe mich gar nicht so intensiv vorbereitet. Also ich war viel im Austausch mit...
Du musst aber schon vor deine Route geplant haben. Ne?
Ja, ich habe meinen Anfangspunkt festgelegt. Und die Route an sich ist ja vorgegeben. Also du bräuchtest unterwegs kein Maps. Du findest so nach San Diego.
Okay.
Du läufst in Porto an der Kathedrale los, findest dort den ersten gelben Pfeil und dann folgst du den Pfeilen.
Ja.
Und dann kommst du an.
So einfach ist das.
So einfach ist das, tatsächlich. Und die Pfeile sind überall versteckt, ob auf Stromkästen oder an kleinen Bordsteinen. An jeder Ecke ist irgendwo wie eine kleine Schnitzeljagd.
Okay.
Es ist überall so ein kleiner gelber Pfeil und du kannst eigentlich nicht vom Weg abkommen.
Okay. Das kann man ja auch im übertragenen Sinne sehen.
Das kann man auch im übertragenen Sinne sehen, auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist halt wirklich für einen selber dann auch der Luxus, eben sich nicht darauf zu konzentrieren, den Weg zu suchen, weil der Weg ist ja schon da. Du musst eigentlich nur noch schauen, was du aus dem Weg machst.
Ja. Na, ich meine ja auch mit Vorbereiten, das hat ja auch was damit zu tun, dass es eben verschiedene längere Routen gibt. Das heißt, du musst ja, wenn du sagst, dass du jetzt 10 Tage für dich eingeplant hast, dann kannst du ja auch nur eine gewisse Route laufen.
Mhm, genau, ja. Und ich wusste halt, ich schaffe ungefähr 250 Kilometer in der Zeit. Das passt ganz gut mit dem Zentralweg.
Ja. Du hattest ja vorher die Haino-Challenge gemacht.
Ich hatte die Haino-Challenge und Laufen an sich kann ich ja auch ganz gut. Und ich war im Austausch mit meinem Bruder, der schon öfter den Jakobsweg gelaufen. Der ist auch schon den kompletten aus Frankreich ausgelaufen damals.
Okay, wie viele Tage braucht man da?
Aber da braucht man viele. Ich glaube, das sind fast 700 Kilometer, auch so schon eine ganze Zeit. Und dann hatte ich mich noch ein bisschen eingelesen.
Okay. Aber
das war's.
Darf ich fragen, wie viel du da jetzt insgesamt investiert hast? An Geld?
An Geld. Ich hatte ziemlich viel Glück mit meinen Flügen. Und ich glaube, so insgesamt waren es jetzt 400 Euro, 500.
Och, das ist ja nichts.
Die Herbergen sind da relativ günstig. Die Lebenserhaltungskosten dort auch.
Ja.
In den meisten Herbergen bekommst du ja auch abends ein warmes Essen. Okay. Das ist dann auch schon immer ganz gut. Und vor Ort brauchst du ja auch sonst nicht viel. Und
ja.
Das ist vielleicht auch genau das Schöne, was man dort auch nochmal lernt. Du brauchst nicht viel, um am Ende glücklich zu sein. Und du brauchst keinen Luxusurlaub, um irgendwie eine Zufriedenheit in dir selber zu spüren, sondern du brauchst eigentlich nur dich selber, frische Luft und eine gute Gemeinschaft abends, mit der du dich vielleicht nochmal zusammensetzen kannst, ja. Geschichten hören kannst und etwas für dich mitnimmst.
Aber wenn man 35 Kilometer geht, muss man sich ja trotzdem ordentlich ernähren. Auch das unterwegs.
Stimmt. Auch unterwegs.
Was hast du da so zu dir genommen? Ballastriegel oder irgendwas?
Ne, habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Hatte ich immer im Petto, für den Fall der Fälle, dass nichts auf hat unterwegs. Ansonsten läufst du auch durch die kleinen Dörfer und das ist halt auch total schön. Da sind da die kleinen Läden und die Leute freuen sich tatsächlich auf jeden Pilger und jede Pilgerin, die da vorbeikommt. Und dann bekommst du Obst und Brot und so kleine Pasteten aus Portugal selbst gemacht. Und ich glaube, verhungern ist da unmöglich.
Okay. Was war denn, ich sag mal, auf dem Weg, in den Unterkünften oder am Ziel, was war deine schönste Begegnung?
Ich glaube, für mich war es insgesamt die Begegnung mit ganz vielen Menschen vor Ort, weil ich das auch nicht erwartet hatte. Also ich bin den Jakobsweg gegangen und habe mich auf den Weg gemacht und dachte, ich laufe den jetzt alleine für mich und habe einfach nur Zeit für mich. Und dann war ich am ersten Tag auch alleine unterwegs und in der ersten Herberge und es war nur ein anderer da und dachte mir schon, okay, das wird eine spannende Zeit. Weil ich ja doch auch in meinem Beruf und so in meiner Freizeit sehr gerne mit Menschen zusammen bin. Und das jetzt genau der Kontrast ist zu dem, was ich sonst auch mache.
Ja.
Und dann fing es an Tag 2 der Wanderung, dass immer mehr Leute so meinen Weg gekreuzt haben. Okay. Und das war total schön. Und am Ende waren es dann, hallo.
Und danke,
ja.
Dass sie den Weg frei gemacht haben.
und am Ende waren es wirklich die Menschen, die mir so begegnet sind, die für mich am Ende so den Weg auch ausgemacht haben.
Ja.
Weil es war jeden Tag eine andere Geschichte.
Okay.
Es waren jeden Tag andere Menschen, mit die man mehr oder weniger auch ins Herz schließt, mit denen wir uns auch irgendwie unterhalten haben. Ich hatte einen kennengelernt aus den USA, mit denen bin ich auch die meiste Zeit dann gelaufen, weil wir auch ungefähr das gleiche Tempo hatten. Das war total schön. Und du hast halt Menschen getroffen, du wusstest gar nicht, woher die richtig kommen, was die machen im Alltag. Aber alle sind gemeinsam auf einem Weg. Und
ja.
Das fand ich besonders schön, diese Begegnung mit Menschen jeglicher Art, aber alle waren irgendwo gleich. Und alle hatten direkt auch einen Kontakt zueinander, weil halt gewisse Stufen übersprungen wurden. Du kannst es direkt anfangen, über tiefsinnige Themen zu reden, okay. Weil halt alle schon bereits in so einem Denkfluss auch drin waren.
Ja. Das heißt, es wurde dann nicht über Job oder irgendwas geredet?
Nein, es war total egal.
Ja.
Jeder hatte das gleiche Outfit an am Ende des Tages. Jeder musste die gleichen Sachen waschen.
Ja.
Und man hat dann eher darüber gesprochen, was am Tag im Kopf passiert ist.
Ah, okay. Ja. Was war der tiefste Gedankengang, den du so hattest? Willst du den mit uns mal teilen? Ist deine Erleuchtung oder wie?
Oh, ich glaube nicht, dass ich von meiner Erleuchtung sprechen würde. Ich finde, das ist immer so ein komisches Bild.
Nenn es irgendwie anders.
Ich glaube, dass einfach sehr, sehr viel möglich ist, wenn man sich einmal auf den Weg macht. Und dass ein Weg niemals endet an einem Ort, sondern vielleicht an einem anderen Ort dann erst wieder startet.
Okay. Also da sind wir wahrscheinlich bei diesem Spruch, der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel und vielleicht ist ein Weg, den du machst, gerade der Weg zu einem neuen Weg, den du wieder beginnen kannst.
Ja, praktisch die nächste Abzweigung, die dann irgendwie kommt, die völlig überraschend irgendwie kommt.
Da war eine ältere Frau, ich glaube, das war ein Tag vor meiner Abreise, sie hatte mich gefragt, und wie ist es jetzt hier in Santiago am Ziel? Ja, es ist schon interessant und es ist eine ganz eigene Atmosphäre für sich. Und sie hatte mich noch gefragt, hat ja der Weg denn das gebracht, was du gesucht hast? Und ich so, nee, an sich nicht. Es hat mir sehr viel Neues gebracht, aber nicht das, was ich ursprünglich dachte zu finden. Und sie meinte noch so, ja, das ist genau das, was so ein Camino auch ausmacht. Du findest nie das, was du suchst, sondern das, was du brauchst.
Oder was dich findet.
Oder was das, was dich findet. Ja. Genau. Ja.
Du hast es ja schon mehrfach erwähnt, du bist jetzt praktisch ja allein unterwegs gewesen. Mhm. Hattest du vorher auch Bedenken deswegen, weil du als Frau auf diesem Weg warst?
Ich hatte nicht Bedenken, weil ich eine Frau bin, sondern eher, weil ich bin.
So, wie das denn jetzt verschiebt?
Und ich einfach Bedenken hatte, ja, wie gehe ich mit Einsamkeit oder mit Alleine sein um? Das waren eher so Bedenken und natürlich hatte ich da auch irgendwo Zweifel, ob ich das dann so hinbekomme oder dann vielleicht zwischendurch sage, nein, mir fehlen einfach zu sehr die Menschen. Aber ich glaube gerade dadurch, dass ich auch jeden Tag irgendwo neue, tolle Menschen und ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, den ich irgendwo nicht leiden konnte, kennengelernt habe, sind diese Bedenken komplett verflogen.
Ja, ich habe ja auch nochmal nachgelesen und es steht, eigentlich ist der Weg auch für Frauen wirklich gut begehbar.
Total. Also ich hatte da keinen Moment der Angst.
Ja.
Das war wirklich nur im Vorfeld so die eigene Angst, die oft einem auch im Wege steht oder weswegen man sich oft dann nicht traut.
Ja.
Aber am Ende ist es dann doch auch der richtige Weg für einen.
Ja. Warst du denn die Jüngste, die unterwegs war oder wie war die Altersstruktur?
Oh, die war sehr gemischt. In meiner Gruppe, mit denen ich mich so am meisten verstanden habe, war ich tatsächlich die Jüngste.
Okay.
Aber das war, glaube ich, ist nicht die Regel. Es sind auch sehr, sehr viele Jüngere unterwegs, die auch jetzt nach dem Abi vielleicht nochmal losgezogen sind, um sich selber nochmal ein bisschen zu finden, um eine Zeit für sich zu haben. Aber so in meiner Gruppe, mit den Menschen, die ich mich ganz gut anvertrauen konnte, da war ich tatsächlich die Jüngste.
Ja. Was hat das denn eigentlich mit diesen 2 Stempeln pro Tag auf sich? Habe ich irgendwo gelesen.
Genau, du brauchst in den letzten 100 Kilometern 2 Stempel pro Tag. Du bekommst am Anfang ein kleines Heftchen oder das kannst du dir auch schon im Vorfeld bestellen. Ansonsten kaufst du das in der Kathedrale vor Ort. Und es ist leider so geworden, dass der Jakobsweg sehr, sehr touristisch ist und sehr zu einem Happening geworden ist für viele, die daraus nur noch eine Party machen und gar nicht mehr so richtig dieses Pilgerverständnis haben. Und es ist einfach, um zu gewährleisten, dass auch die Menschen, die diese Urkunde am Ende haben wollen, dass sie wirklich gelaufen sind, möchten die, dass die 2 Stempel am Tag halt in den letzten 100 Kilometer vorweisen können, damit die auch einmal durch die verschiedenen Orte gelaufen sind. Theoretisch könntest du natürlich auch mit dem Taxi zu irgendeinem Café fahren und dir da einen Stempel abholen. Okay. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal, das macht keinen Sinn. Und das ist ja auch schön für sich selber nochmal zu sehen, wo war ich überall, wo bin ich durchgelaufen.
Ja.
Und dann sammelst du wirklich pro Tag 2 Stempel und hast am Ende ein kleines Sammelalbum.
Okay. Was war das für ein Gefühl, als du dann halt am Ziel angekommen bist?
Es war nicht so überwältigend, wie ich am Anfang dachte. Also es war für mich etwas ernüchternder als vielleicht für andere. Aber es war schon also der letzte Kilometer alleine war schon so ein darauf hinfiebern und man hat gemerkt, dass alle so sehr freudig sind und sich freuen anzukommen. Und ich glaube so, dass insgesamt alle trudeln aus allen Richtungen ein auf einen Platz und versammeln sich dort und setzen sich dann nochmal hin vor die Kathedrale. Ich glaube, das war schon sehr beeindruckend. Also sehr viele Gefühle. Manche waren traurig, dass es irgendwie vorbei ist. Manche waren wirklich einfach nur froh, da zu sein.
Es geschafft haben.
Und es geschafft haben. Sehr, sehr viel Stolz auch.
Ja. Warst du stolz?
Ich war auch stolz. Aber es war einfach auch schön, so die anderen Menschen dann zu sehen und zu sehen, was die so mit dem Weg auch mitbringen. Das fand ich schon sehr faszinierend.
Ja. Würdest du es noch einmal machen?
Ich würde das nochmal machen, aber nicht den gleichen Weg. Ich würde vielleicht nochmal eine andere Route und du kannst ja auch jederzeit einsteigen. Also du gestaltest ja deinen Weg, wie du möchtest. Und ob du jetzt 3 Tage läufst, ob du 10 Tage läufst, das kannst du ja für dich selber entscheiden. Und das ist ja auch etwas, was man lernen muss oder lernen kann. Du machst ja deinen eigenen Weg. Und ob du jetzt aus Porto läufst, aus Lissabon oder aus irgendeinem kleinen Dorf.
Oder geht der Bruder aus Frankreich an.
Oder aus Frankreich, das kannst du ja für dich selber entscheiden.
Was sind deine nächsten Reisepläne? Nochmal sowas Ähnliches oder eher doch jetzt dann den Strandurlaub?
Nee, also ich bin ja eh nicht so für Hotelurlaub. Ich glaube, als nächstes hatte ich auf meiner Liste Norwegen. Oh shit, das war noch auf meiner. Also ich habe so eine kleine Bucketlist für mich selber. Das muss ich noch entscheiden, was als nächstes dran ist. Ich glaube, Norwegen, Island war noch auf der Liste. Oder vielleicht mal was Exotisches Richtung Bali. Dann aber vielleicht.
Aber dann kommst du dem Strandurlaub ja doch näher.
Dann komme ich dem Strandurlaub näher.
Wenn dich jemand fragt, letzte Frage, ob er oder sie sich auf diesen Weg begeben soll, was wäre deine dringendste Empfehlung?
Meine dringendste Empfehlung? Freu dich auf einen Weg, der ganz anders ist, als du denkst. Und pack dir genug Socken ein.
Und Blasenpflaster.
Und Blasenpflaster. Und einen guten Google-Übersetzer, falls du nicht so fit im Englischen bist.
Naja, du hast ja gesagt, also das mit der App war ja eine gute Sache im Grunde.
Das war eine gute Sache auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Vor allem, weil du da auch nochmal nachschauen kannst, wie ist die nächste Entfernung zu der nächsten Herberge. Und dann kannst du nochmal abschätzen, schaffe ich die nächsten 10 oder nicht. Ich habe mir immer zwei Distanzen gesetzt. Eine, die auf jeden Fall sicher zu erreichen ist und eine für den Fall der Fälle, dass ich noch fit bin. Das war dann immer ganz gut.
Ja. Steen, herzlichen Dank.
Gerne.
Wann gehen wir das nächste Mal?
Nach der nächsten Reise.
Womöglich. Nein, vielen Dank. Es hat sich wirklich gelohnt. Also für das, was ich ja vorher gedacht habe, das ist wirklich total spannend. Ich war noch nicht auf diesem Weg. Ich werde, glaube ich, diesen Weg auch nicht beschreiten. Von daher, ich nehme viel mit und ich glaube, unsere Hörer kriegen auch eine Menge mit.
Das hoffe ich.
Ja, danke.
Gerne.